der Europawahl liegt hinter uns. 720 Abgeordnete sind gewählt worden. Und es ist zu dem lang erwarteten und auch fast schon angedrohten Rechtsrutsch gekommen. Wir stellen uns in dieser Folge die Frage, wie hat es zu dem Rechtsrutsch überhaupt kommen können? Welche Ausgangslagen haben ihn begünstigt? Und was bedeutet er jetzt konkret für uns Europäerinnen und Europäer? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Joëlle Weil und ich bin jetzt mit unserem EU-Korrespondent, mit dem Remo Hess, verbunden. Hallo Remo.
Hallo Joëlle.
Du bist in Brüssel, ich bin jetzt gerade in Aarau. Wir sind aber beide Schweizer und ich frage dich, was hat die Europawahl mit uns zu tun?
Tja, also ganz direkt eigentlich nicht, weil wir ja beide und alle wissen, ist die Schweiz nicht in der EU. Aber wir sind natürlich in ein Land in Europa und was um uns herum passiert, ja, das beeinflusst uns auch, vor allem auch unsere Nachbarsländer in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Österreich. Also es hat schon einiges auch mit uns zu tun und vor allem auch leben in der Schweiz fast 2 Millionen Menschen, die auch einen EU-Pass haben und auch können abstimmen. Also die betrifft es ganz direkt, ja.
Du erklärst uns ja gerade, wie das neue Europaparlament aussieht und wie sich das zusammensetzt. Aber zuerst möchte ich von dir wissen, Remo. Europäerinnen und Europäer von EU-Staaten, die tun ja bei sich die Heim in ihren eigenen Ländern alle paar Jahre ihre eigenen Regierungen wählen und dann alle 5 Jahre das Europaparlament. Sieht das dann gleich aus, das Wahlverhältnis? Also ist jemand, der bei sich die Heim, sagen wir, eine solide Mitte wählt, auch jemand, der dann für das Europaparlament eine solide Mitte reinschickt?
Ja, das ist eben so eine Sache mit den Europawahlen. Eigentlich sollte es sich ja um Europa drehen, wie es der Name schon sagt. Aber sehr oft sind die Wahlen eigentlich wie eine zweite nationale Wahl. Das heisst, man gibt der Regierung wie eine Art Zwischenzeugnis zwischen den nationalen Wahlen. Und das führt halt sehr oft dazu, dass die Europawahlen so eine Art wie ein Ventil sind auch. Mhm. Das heisst, wenn man nicht zufrieden ist mit der eigenen Regierung, dann gibt man einen etwas bei. Und durch das, dass das Europaparlament halt auch für die meisten ein bisschen weiter weg ist, das ist schon in Straßburg und in Brüssel und niemand weiss so recht, was die dort machen, dort, die EU-Parlamentarier, dann ist das auch, ja, ist das auch nicht so wichtig. Das heisst, man tendiert dann eher noch dazu, einfach so ein bisschen Protest zu wählen, ein bisschen Frust abzusondern, genau. Und das führt dann dazu, dass meistens so ein bisschen Parteien an den Rändern ein bisschen mehr Stimmen bekommen, also links und rechts.
Also können wir sagen, Europäerinnen und Europäer tun bei sich die Heim mit dem Kopf wählen und bei der Europawahl dann ein bisschen eher so aus dem Bauch raus.
Ja, es fällt mir sicher leichter, eine Partei zu wählen, die sie vielleicht jetzt daheim nicht unbedingt möchten, dass die Regierung leitet und ihren Alltag bestimmt.
Und wenn du sagst, dass dort eher so ein bisschen ein Signal an die eigene Regierung gewählt wird, also eben so ein bisschen ein Wutentscheid vielleicht, weil man dem Europaparlament ein bisschen weniger Wichtigkeit zuspricht, ist das überhaupt legitim? Ist es legitim und fair, zu sagen, dass das Europaparlament nicht so ein wichtiger Korpus ist?
Ja, also es wird immer wichtiger, ja doch, das kann man schon so sagen, das EU-Parlament. Es bestimmt über alles mit, was irgendwie mit dem Binnenmarkt zu tun hat. Und das ist, sind doch Sachen, die unseren Alltag ganz direkt betreffen. Also, es gibt ja da die berühmten Ladekabel für die Handys, die vereinheitlicht worden sind. Aber auch die ganze Datenschutzgesetzgebung und so, das ist alles sehr stark vom EU-Parlament geprägt worden. Aber es stimmt, es ist nicht ein Parlament wie ein nationales Parlament, in dem Sinn, dass es zum Beispiel kein Recht hat, irgendwelche eigenen Gesetze vorzuschlagen. Das darf nur die EU-Kommission, das EU-Parlament kann die Gesetze nur noch abändern, ja, mitreden. Es hat also weniger Kompetenz als die nationalen Parlamente, das stimmt schon.
Und jetzt hören wir ja seit Jahren wird ja in Europa immer von dem Rechtsrutsch geredet und auch gewarnt mit grossen Rechten und recht populistischen Parteien in ganz vielen europäischen Ländern. Und der Rechtsrutsch, der ist jetzt der keine Drohung gewesen, keine Lehre, weil der ist jetzt eingetroffen, Remo. Sehe ich das richtig?
Das ist wie immer, wenn es um Europa geht, ist es ein bisschen kompliziert. Aber es stimmt schon, es hat natürlich schon eine massive Verschiebung jetzt nach rechts. Vor allem, wenn man nach Frankreich schaut, dort hat Marine Le Pen, die ja heute am rechten Rand aussen politisiert, über 30% Stimmen gemacht. Das ist ein historisch höchstes Resultat. Mhm. Und in Italien hat Giorgia Meloni, die auch eine sehr rechte Politikerin ist, die hat ein Resultat von auch fast 30% gemacht. Und auch in Deutschland hat die AfD, obwohl dass sie in den letzten Wochen, in den Monaten so viel Skandal hatten, zum Beispiel um ihren Spitzenkandidat, der irgendwelche SS-Vergleiche angestellt hat und Relativierungen angestellt hat in Interviews, wo vorgeworfen wird, dass er Geld von Russland bekommen hätte und seine Mitarbeiter in China gespioniert hat. Also trotz all diesem Skandal hat AfD in Deutschland immer noch ein überraschend gutes Ergebnis gemacht von fast 16%. Und das sind natürlich grosse Länder in Europa, Deutschland, Frankreich und Italien. Und wenn dort so ganz rechte Parteien so viele Stimmen machen, dann ist das schon ein Rechtsrutsch. Ja.
Warum rutscht Europa dann nach rechts?
Das ist eine gute Frage. Also ein Thema, das die ganz rechten Parteien in Europa verbindet, ist sicher die irreguläre Migration. Mhm. Also die ungesteuerte Zuwanderung von Leuten aus dem globalen Süden, Flüchtlinge, aber auch Wirtschaftsmigration, wo man seit Jahren kein Mittel findet, um das irgendwie einfach in den Griff zu bekommen. Oder? Und das hat jetzt nach der Pandemie hat das wieder angezogen. Also das Thema hat sicher wieder zugenommen und dazu kommt auch das die Folgeprobleme von der ungeregelten Migration, also die ein Stück weit auch zum Teil ein Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum, aber Wohnungsprobleme. Und nachdem ein ganz grosses Thema, wo der Rechte auch in die Hand spielt, ist die wirtschaftliche Situation. Mhm. Wir hatten eine Pandemie. Nachher hat es eine Wirtschaftskrise gegeben, anhaltend hohe Inflation, die steigenden Lebenskosten. Und das sind natürlich alles Probleme, wo man den Regierungen die Schuld gibt dafür.
Du hast Pandemie angesprochen. Das ist vielleicht eines der grösseren Ereignisse, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, seitdem die letzten Europawahlen stattgefunden haben. Welche anderen Themen haben denn noch dazu geführt, dass rechts so einen Aufwind bekommen hat?
Ja, also wir haben die Migration, wir haben die Pandemie und jetzt ist natürlich in den letzten 2 Jahren noch der Krieg in der Ukraine dazugekommen. Mhm. All das kreiert ein grosses Gefühl von Unsicherheit und, wenn man so will, ein bisschen Küchenpsychologie-mässig, Psychologie am Küchentisch, könnte man sagen, das führt zur Reaktion, dass sich die Leute inner auf sich selber zurückziehen. Also ihr Reduieren zurückziehen. Und das befördert halt Parteien, die die Abschottung im Programm haben, die sagen, wir wollen Grenzen aufziehen, wir wollen Grenzen dicht machen. Also rechte Parteien und ganz rechte Parteien.
Das ist ja interessant, weil diese rechten Parteien in Europa und die rechtspopulistischen Parteien in Europa, die stehen ja nicht alle zwangsläufig auf der gleichen Seite von dem Ukraine-Krieg.
Nein, das stimmt. Also Giorgia Meloni in Italien hat ganz klar eine pro-westliche, pro-Ukraine-Position. Das ist übrigens auch der Grund, wieso was sich die rechten Parteien, die sind sich ja auch nicht einig untereinander. Oder? Im EU-Parlament sind sie gespalten, sind sie in verschiedenen Gruppen. Also auf der einen Seite hat man Marine Le Pen, auf der anderen Seite hat man Giorgia Meloni, die verstehen sich eigentlich nicht so gut miteinander. Und jetzt hat man als Drittes hat man noch die AfD, die ist in gar keiner Gruppe mehr. Also das ist dann auch ein Faktor, wo man sagen kann, tut vielleicht den Rechtsrutsch ein bisschen abschwächen, dass die Parteien, die können im EU-Parlament bis jetzt auf jeden Fall gar nicht zusammen auftreten und können auch so nicht ihre Macht richtig entfalten.
Und wie sieht denn allgemein das Europaparlament gerade aktuell aus? Wir haben uns jetzt sehr auf die rechten und recht populistischen Parteien konzentriert, aber welche Parteien sind eigentlich die stärksten jetzt im aktuellen Parlament?
Ja, das ist eigentlich überraschend. Also die Rechten haben schon zugelegt, die Rechten und die ganz Rechten, aber sie kommen dann trotzdem alles in allem nur noch auf 25% der Stimmen. Mhm. Die stärkste Kraft im EU-Parlament ist immer noch die Europäische Volkspartei, das sind Christdemokraten. Also CDU in Deutschland, die jetzt auch ein sehr gutes Resultat gemacht hat, Partito Democratico in Italien oder die spanische christdemokratische Partei, die sind auch sehr stark. Also die stellen die stärkste Fraktion im EU-Parlament. Und nach denen um den zweiten Platz kommen schon die Sozialdemokraten. Und um den dritten Platz nachher kommen dann schon gleich mal, ich weiss jetzt nicht genau, wer grösser ist, ob die Rechten oder eben die Liberalen. Auf jeden Fall sind die drei Gruppen, Christdemokraten, Sozialdemokraten und die Liberalen, die haben eigentlich immer noch eine Mehrheit im EU-Parlament. Die ist zwar geschmolzen, die ist kleiner geworden, aber sie haben sie immer noch. Deswegen, zumindest auf EU-Ebene, ist der Rechtsrutsch jetzt nicht so stark ausgefallen. Es ist eher, dass er halt in Mitgliedstaaten, in wichtigen Mitgliedstaaten, in Frankreich und auch in Deutschland, dass es dort die Rechte bedeutend zugelegt hat.
Und wenn du Frankreich schon in die Runde hineinschmeißt, dann hole ich dich doch auch gerne dort ab, weil dort hat die Europawahl jetzt reale Auswirkungen auf die aktuelle Politik. Am Montagmorgen hat der französische Präsident Emmanuel Macron verkündet, dass es in 3 Wochen Neuwahlen gibt.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Wie hängt das zusammen?
Ja, das ist eigentlich paradox, weil ich zu einem gerade vorher gesagt habe, dass die Europawahlen eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und jetzt aber, hankerum, hat der französische Präsident wegen den Europawahlen das Parlament, das nationale Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Das hängt damit zusammen, dass nicht nur Marine Le Pen sehr ein gutes Resultat gemacht hat, wie gesagt, über 30%, sondern dass gleichzeitig auch die Partei La République en Marche vom Präsident Emmanuel Macron sehr empfindliche Verluste gefahren hat. Also es ist ein riesen Misstrauensvotum eigentlich gegen die Regierung von Emmanuel Macron und er fordert jetzt eigentlich raus, er sagt also gut, wenn das so ist, ich habe es gehört, wir machen Neuwahlen und wir schauen, wie wirklich die Kräfteverhältnisse aussehen. Das ist natürlich eine sehr gewagte Wette. Mal schauen, wie es rauskommt.
Das ist interessant. Du hast ja am Anfang gesagt, dass die Europawahl für ganz viele Europäerinnen und Europäer eine Signalwahl eigentlich ist für die Politikerinnen und Politiker zu Hause. Und am Beispiel Frankreich funktioniert das ja fantastisch.
Ja, tatsächlich, das ist ja so. Man muss halt dann eben schauen, ob denn die Franzosen und Französinnen wirklich auch bereit sind, wenn es darum geht, ihr eigenes Parlament in Paris zu bestellen, wirklich der Rassemblement National von Marine Le Pen auch so viele Stimmen zu geben. Da wäre ich nicht ganz so sicher, weil da geht es natürlich als Eingemachte, das betrifft sie dann ganz direkt. Und bis jetzt hat man ja in Frankreich eigentlich Marine Le Pen nie irgendwo in eine Position gewählt hat, wo sie nachher wirklich Verantwortung übernehmen musste.
Und ähnlich wie Emmanuel Macron müsste es eigentlich seinem deutschen Kollegen, Kanzler Olaf Scholz, gehen. Der müsste sich jetzt eigentlich auch ein bisschen vom Volk in den Rücken gestochen fühlen.
Ja, das stimmt. Die SPD von Scholz hat ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. 14%, das war noch nie so wenig. Aber auch die Grünen, der Koalitionspartner von Scholz, die haben brutal aufs Dach bekommen. Die sind, glaube ich, 8,5% abgestürzt. Das auch ist ein Misstrauensvotum gegenüber der Ampelkoalition von Scholz. Das Problem ist einfach, die Voraussetzungen sind ein bisschen anders als in Frankreich. Wenn der Emmanuel Macron Neuwahlen macht, gibt es ein neues Parlament, wo dann vielleicht vom Rassemblement National dominiert wird, aber er als Präsident kann im Amt bleiben. Wenn es in Deutschland Neuwahlen gibt und die Regierungskoalition unter dem Scholz die Wahlen verliert, dann gibt es einen neuen Bundeskanzler. Und das, denke ich, will der Scholz nicht riskieren. Ich glaube, sie hocken das innen aus und warten, bis es in einem Jahr sowieso reguläre Neuwahlen gibt.
Erwartest du noch weitere Europawahlen nach Beben, wenn man das in Frankreich als Hauptbeben bezeichnen würdet?
Ja, nein, ich denke, jetzt fürs Erste beschränkt sich das schon mal auf Frankreich. Das ist aber eigentlich ja schon, das hat eigentlich schon genug grosse Konsequenzen. Was jetzt als Nächstes ansteht, ist die Wahl von der Kommissionspräsidentin oder vom Kommissionspräsident, was ja auch ein sehr wichtiger Job ist in Europa. Der hat relativ viel Macht. Und da stellt sich Ursula von der Leyen zur Wahl. Wie gesagt, ihre Koalition aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen hat eigentlich eine Mehrheit aber es wird sicher knapp, es wird knapp werden. Und mal schauen, ob von der Leyen das so reibungslos schafft. Letztes Mal hat sie es nur mit einer hauchdünnen Mehrheit von 9 Stimmen geschafft.
Ich danke dir vielmals, Remo, für deine Zeit und deine Einschätzungen.
Danke, gern geschehen.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breites Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.